Starten wir in den Abend. Wir machen heute wieder weiter. Jetzt haben wir ja zweimal, ist es ja ausgefallen durch den Bibelschultag und den Vortrag in Memmingen. Wir gehen heute wieder hinein ins Matthäusevangelium, Kapitel 4. Und das letzte Mal haben wir uns ja noch mit der Versuchung des Herrn Jesus beschäftigt, ne? Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Und wir wollen heute eben dann an der Stelle weitermachen mit den Versen 12 bis 17. Das ist der Teil, in dem der Herr Jesus jetzt seinen öffentlichen Dienst beginnt. Matthäus Kapitel 4, die Verse 12 bis 17, darf gerne jemand mal vorlesen.
Der Beginn der Wirksamkeit Jesu in Galiläa. Das heißt die Überschrift hier über mein Kapitel. Als nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Dort verließ er Nazareth und wohnte nun in Kapernaum, das am See im Gebiet von Sebulon und Naphtali liegt, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am See, das Land jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die am Ort und im Schatten des Todes saßen, ist ein Licht aufgegangen. Seit dieser Zeit fing Jesus an zu predigen: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.
Dankeschön, bis dahin. Wir wollen mal einsteigen in die Geschichte. Das ist ein ganz spannender Abschnitt, finde ich, den man manchmal vielleicht auch so ein bisschen schnell überliest. Wir werden sehen, da stecken ein paar schöne Sachen drin in diesem Abschnitt. Na? Womit beginnt denn dieser öffentliche Dienst Jesu, wenn wir da mal hineinschauen? Was ist der Auslöser, dass Jesus nun seinen öffentlichen Dienst beginnt?
Dass Johannes gefangen
wird. Jawohl. Da ist der Johannes der Täufer und Johannes der Täufer wird gefangen genommen. Na, da steht, Luther hat übersetzt, gefangen genommen. Hat jemand was anderes stehen?
Nee, gefangen genommen.
Jawohl, in der Elberfelde.
Achso, ja? Gefangen gesetzt.
Gefangen gesetzt, jawohl, Thorsten, du wolltest was sagen, oder?
Überliefert.
Überliefert. Überliefert, jawohl. Und das griechische Wort heißt auch wirklich mehr wie bloß gefangen, wir sollten überliefert. Was bedeutet denn überliefert werden?
Ausgeliefert werden.
Jawohl, der ist, verstehen wir, wer hat ihn denn fangen wollen? Mit wem hatte denn der Johannes ein Problem?
Mit der Frau von
Herodes. Jawohl, ganz genau. Na, mit der, also, genau genommen mit der Frau des Herodes und da er mit der Frau des Herodes ein Problem hatte, hat er es am Ende...
Mit der Wahrheit.
Jawohl. Also der Johannes hatte das Problem mit der Wahrheit nicht, ne? Aber der Herodes und seine Frau vor allem, denn die Frau war eigentlich gar nicht die Frau des Herodes, sondern die Frau seines Bruders, oder? Und der hat sich diese Frau genommen und der Johannes hat ihm ganz klar gesagt, du, pass auf,
das darfst du nicht.
Das ist nicht in Ordnung, das darfst du nicht. Und wie das dann so ist, wenn man Menschen sagt, was sie dürfen und was sie nicht dürfen... Das ist nicht gut. Jawohl, da sind manche Menschen sehr empfindlich. Ne? Wir tun gut daran, die Bibel lehrt uns das, was zu tun. Wenn uns jemand was sagt, was nicht passt.
Was sagen.
Ja, und wenn mir jemand was sagt, woran tue ich gut? Was lehrt mich die Bibel? Prüfen. Jawohl, annehmen. Prüfen erstmal. Gell? Das heißt, dass ich prüfe, dass ich eben annehmen ist erstmal, ich höre dem zu. Und vielleicht ist der Ton blöd oder vielleicht ist die Person, die es mir sagt, nicht die... Na, vielleicht gibt es, ah ja, weißt du, wenn der Gerhard mir was sagt, ist okay, aber der Peter, ausgerechnet der Peter sagt mir was. Ne? Also, verstehen wir? Kennen wir, oder? Kennen wir alle so eine Situation? Gell? Wir wären dumm, wenn wir so anfangen, in den Kategorien zu denken, oder? Es ist ganz wichtig, dass wir lernen, es ist völlig egal, wer mir etwas wie sagt. Das Wichtige ist,
was er
sagt. Stimmt das, was er mir sagt oder nicht? Gell? Und das ist wichtig. Natürlich, wir dürfen lernen, wenn wir was dem anderen sagen, dass wir uns überlegen, in welchem Ton, in welcher Art sage ich es, das ist schon auch wichtig, aber für uns ist es wichtig, dass wir genau das lernen. Und dann merkt man manchmal, es gibt so Dinge, die pieksen einen innerlich. Und so muss das bei der Herodias, bei der Frau auch gewesen sein. Denn im Endeffekt hat sie und der Herodes ja gewusst, der Mensch hat ja einen moralischen Kompass, oder? Und jetzt tut man Dinge, die nicht passen und dann spürt man das innerlich. Na, was passiert, wenn ich immer wieder über diesen Kompass drüber gehe?
Entweder verändere mich oder ich unterdrücke das.
Jawohl. Und wenn ich es immer wieder unterdrücke, weil ich immer wieder drüber gehe, dann wird die Kompassnadel irgendwann
in die Richtung lenken, in die falsche Richtung.
Ah, die wird ungenau, ganz genau, gell? Richtig. Unser Gewissen kann in zwei Richtungen krank sein, lehrt die Bibel, oder? Das eine ist, dass mein Gewissen stumpf wird. Der Paulus schreibt im Timotheusbrief über Leute, die haben ein Brandmal in ihrem Gewissen. Na? Da ist das Gewissen schon abgetötet. Da geht nichts mehr. Da schlägt die Nadel nimmer aus. Wenn ich immer und immer und immer wieder drüber gehe, dann schlägt die Nadel irgendwann nicht mehr aus. Und es gibt Leute, zum Beispiel im Korintherbrief lernen wir das kennen, die haben ein viel
sensibleres.
Ein, genau, ein zu.
Feinfühl.
Jawohl. Ja, sehr gut. Sehr, ein sensibles, ein ganz feines Gewissen, manchmal ein zu feines Gewissen. Na? Das kann dann in unserem Leben auch eine Belastung werden, oder? Wenn ich mir wegen jedem Ding einen Kopf mache, obwohl ich es gar nicht müsste. Für beide Gewissensprobleme ist die Medizin die gleiche, nämlich welche?
Werfen auf Jesus.
Jawohl, werfen auf Jesus. Das heißt, was mache ich, damit mein Gewissen wieder richtig wird?
Einnivellieren.
Und wo mache ich das? Wo nivelliere ich mein Gewissen?
Mit Gottes Wort.
Mit Gottes Wort. Na, das geht immer über Gottes Wort. Das ist ganz wichtig, oder? Da, wo mein Gewissen zu fein ist, darf ich lernen, mich zu fragen, stimmt das denn wirklich? Sagt die Bibel das? Ist das wirklich ein Problem? Und da gibt es vielleicht Dinge, wo ich plötzlich lerne, oh, das ist gar kein Problem. Die Bibel sagt das, ne? Dann merke ich, da werde ich vielleicht ein bisschen freier. Da, wo mein Gewissen zu lasch geworden ist, sehe ich in der Bibel plötzlich, oh weh, das ist ja Sünde. Das lebe ich ja. Was tue ich jetzt? Was mache ich jetzt? Jetzt erkenne ich etwas in der Bibel, das nicht passt in meinem Leben. Was mache ich?
Jesus, Vergebung.
Jawohl, ich bringe das Ganze Jesus, oder? Und ich darf ihn sogar bitten, Herr Jesus, du kannst mein Gewissen da auch wieder heil machen, dass das ausschlägt, dass das eben, ne, manchmal erschrickt man vielleicht, vielleicht kennt ihr das auch, dass man an manchen Stellen schon abgestumpft ist. Dass einem auf einmal die Sünde da gar nichts mehr ausmacht. Ja? Davon Jesus auch bitten, dass es mir wieder was ausmacht. Ja? Ganz wichtig ist, wenn mein Gewissen ausschlägt, dann ist es ganz wichtig, dass ich was nicht tue. Was sollte ich niemals tun? Auch das lehrt mich die Bibel.
Das ignorieren.
Super. Ich sollte es niemals ignorieren. Paulus sagt im Römerbrief im Kapitel 14, wenn wir etwas tun gegen unser Gewissen, gell? Er sagt, wenn wir nicht aus Glauben handeln, und da geht es um wertneutrale Dinge, das heißt, es gibt ja Dinge, da sagt die Bibel gar nichts dazu. Da im konkreten Zusammenhang geht es ums Götzenopferfleisch. Ja, das hätte ich essen können, aber es gibt jetzt welche, die waren in ihrem Gewissen zu sensibel. Und dann sagt der Paulus, wenn dein Gewissen dir diese Freiheit nicht gibt, dann auf gar keinen Fall sollst du essen, weil dann tust du es aus Unglauben. Ne? Und der Luther steht vom Reichstag in Worms und sagt, dass es nicht statthaft ist, dass es nicht in Ordnung ist für den Menschen, etwas zu tun, wider Gottes Wort und wider sein eigenes Gewissen.
Ja?
Der hat es begriffen gehabt. Na, ich will nicht gegen mein Gewissen handeln. Das heißt, das Wichtige ist, dass wir lernen, auf Gottes Wort zu stehen, aber dass wir auch da lernen, wo wir uns wirklich, wo mein Gewissen schlägt, dass wir das nicht ignorieren, na, sondern dann akzeptiere ich das. Ich kann dann schauen, was sagt die Bibel dazu, und wenn das mein Gewissen jetzt an der Stelle nicht verändert, dann sollte ich nicht gegen mein Gewissen gehen. Na? Das darf ich lernen. Das ist wichtig.
Kann aber lebenslanger Kampf sein, weil
richtig.
Ich bin nämlich auch sehr durch eine Erziehung geprägt.
Richtig.
Zum Beispiel,
und
ob ich was locker sehe oder ob ich es ganz eng sehe.
Richtig, ganz genau. Und das ist, glaube ich, genau das, oder? Wir, unser Christsein ist ein Kampf. Und natürlich, wenn jemand mein Gewissen hat an vielen Stellen, wenn ich so zurückgehe, vor meiner Bekehrung hat es nicht besonders groß ausgeschlagen, nach meiner Bekehrung war das plötzlich ganz anders an vielen Stellen.
Ja.
Ne? Da ging die Nadel plötzlich ganz schnell an und dann habe ich natürlich auch lernen müssen zum sagen, okay, Friede, das stimmt so nicht, das steht so nicht in der Bibel drin. Ne? Und das war für mich dann gut, weil sonst kann auch ein zu enges Gewissen irgendwann zu einem Krampf werden in unserem Leben. Ne? Und dann darf ich auch lernen, mich auf das zurückzuziehen, was die Bibel sagt. Ne? Aber da, wo die Bibel nichts sagt, bleibt es dabei. Dann, wenn mein Gewissen ausschlägt, dann ist das definitiv der Punkt.
Ja, ich habe mal mit einem gesprochen, der hat gesagt, ich brauche keine Bibel. Mein Gewissen sagt mir schon, was richtig und falsch ist. Aber das Gewissen kann auch nur ausschlagen, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe. Das heißt, wenn ich von der Lehre nichts weiß, wenn einer sagt, es ist rot, und ich weiß nicht, wie die Farben ausschauen, dann sage ich, okay, es ist rot, da habe ich kein...
Ja.
Wenn er sagt, es ist rot und ich sehe, dass es blau ist, dann muss ich, dann fängt mein Gewissen an zu ticken und sagen, du, das stimmt nicht ganz, das ist nicht blau. Oder
ja,
rot.
Genau.
Man muss halt erst ein Grundwissen haben, um ein schlechtes Gewissen zu bekommen.
Richtig, und die Bibel lehrt uns jetzt, und das ist ganz spannend, jeder Mensch hat was? Von Geburt an. Er hat ein Gewissen. Selbst ein Mensch, der nie von der Bibel etwas gehört hat, hat ein Gewissen. Und wenn wir jetzt mal Berichte lesen von Missionaren, die in eingeborenen Stämmen, die hatten ja auch Regeln, die hatten auch eine Moral. Die hat vielleicht nicht unsere, aber die hatten ein Gewissen. Und die Tatsache, dass ein Mensch ein Gewissen hat, deutet darauf hin. Ne? Jeder Mensch hat schon in sich einen Maßstab. Der Maßstab verkümmert dann, oder? Wenn ich Wenn ich keine klare Linie habe, an der ich es ausrichten kann, dann verkrümmt das mit der Zeit, oder? Aber jeder Mensch hat das in sich. Das heißt, jeder Mensch hat in sich einen Maßstab. Und was beweist denn das? Dass es was geben muss. Wenn jeder Mensch in sich von Haus aus schon einen Maßstab hat, was muss es dann geben?
Ein Gott.
Ja, einen Maßstabgeber. Ja. Das kann gar nicht von der, verstehen wir? Na?
Und auch einer, der das mal beurteilt und letztendlich ein Gericht.
Richtig. Und genau das ist das, was Paulus im Römerbrief in Kapitel 2 schreibt. Selbst die Menschen, die Gottes Wort nicht kennen, oder?
Ja.
Sind aufgrund ihres Gewissens in sich selbst ein Gericht. Ja? Sind sich selbst ein Gesetz.
Also, aber da kann ich das doch nicht abnehmen, wenn er mir sagt, ich habe ein Gewissen, ich brauche die Bibel nicht, weil das Gewissen sagt,
doch,
was falsch und richtig ist.
Nein, weil da, sein Gewissen ja definitiv, wenn ich ohne Bibel mein Gewissen habe, dann wird mein Gewissen irgendwann falsch liegen. Und dann ist es wichtig, dass ich lerne, dass mein Gewissen in die richtige Bahn kommt. Genau. Sein Gewissen, dass es falsch liegt, siehst du ja schon an der Aussage.
Ja, ja.
Ich brauche die Bibel nicht, ne?
Ja, natürlich.
Genau.
Aber ich sage, in der Diskussion, dann sagt man sich, Mensch, ja, eigentlich, dann wird man unsicher, sagt, ja, eigentlich stimmt das ja auch. Mhm. Das Gewissen ist ja immer sehr gefragt, auch in der Bibel.
Richtig, das ist sehr gefragt, genau, ja. Und es ist wichtig, dass wir uns bemühen, ein unverletztes Gewissen zu haben. Und da, wo es verletzt wurde, dürfen wir es Jesus hinlegen.
Kapieren.
Da gibt es
Freiheit.
Ja?
Ja, ja.
Schön. Also, die Herodias, das können wir uns jetzt vorstellen, wie der das hat eben. Na, und wenn so jemand mein Gewissen berührt mit einer Sache, die nicht in Ordnung ist, dann sage ich vielen Dank für die Blumen. Na, was macht man dann oft?
Zeig es dir.
Jawohl. Na, dann gibt's, es gibt dann zwei Reaktionen, oder? Als der Stephanus vor dem Hohen Rat steht und zu ihnen redet und ihnen deutlich macht, dass sie Sünder sind, da heißt es, und es ging ihnen durchs Herz. Was hat sie getroffen da drin? Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder
ich korrigiere mich.
Jawohl, ich nehme das an.
Oder ich.
Oder Rückzug. Und den haben die angetreten. Aber der Rückzug schaut so aus: der mir da ins Gewissen spricht, der muss
weg,
damit das da drinnen wieder ruhig wird. Na? Und genau das war das Problem bei der Herodias, oder?
Ja.
Die hat dann natürlich ihren Mann bearbeitet. Ne? Und der Mann hat den Herodes, der Herodes hat den Johannes dann gefangen legen lassen. Und wir werden in einigen Kapiteln später dann auch sehen, dass er sie ja dann, er hat ja dann auch den Johannes hinrichten lassen, durch einen Trick von der Herodias. Da kommen wir noch ein paar Kapitel später dazu. Spannend ist an der Stelle, da heißt es, er wurde überliefert. Das heißt, was bedeutet denn überliefert werden? Der Herodes hat ihn gesucht. Aber er wurde scheinbar seiner nicht ganz habhaft, oder? Was bedeutet jemand überliefern?
Jemand anderem geben.
Wie zum Beispiel Judas Jesus überliefert. Der ist verraten worden, oder? Verstehen wir? Der ist übergeben worden, verstehen wir? Das steckt da dahinter, ne? Wie auch immer das gelaufen ist. Aber da spürt man etwas, wenn sowas in dem Leben von einem Mensch passiert. Was verursacht das in einem? Verunsicherung, was noch?
Ja, der Überlieferte, oder?
Jawohl, bitte. Oder? Das trifft mich. Oder? Verraten. Ich bin gefangen genommen und überliefert worden, oder? Verstehen wir? Ich bin ausgeliefert. Vielleicht, was wie auch immer, die Geschichte wird nicht weiter ausgeführt. Wir sehen nur, es heißt, er wurde überliefert. Na, da steckt eine Geschichte dahinter, eine Geschichte, die schmerzt. Und jetzt ist da der Johannes. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was werden die Gedanken vom Johannes gewesen sein? Der wird gefangen genommen, oder? Wir haben hier oben, ich male es mal auf, ja, den See Genezareth, da fließt der Jordan runter, hier ist das Tote Meer. Und der Herodes hatte zwei Gebiete sozusagen, ne? Nämlich eins hier oben im Bereich von Galiläa und es reichte dann hier runter und ging auf der Seite vom Toten Meer, so bis zur Hälfte ganz grob, das hieß Perea. Und in diesen zwei Gebieten hat der Herodes regiert. Ne? Die hingen, glaube ich, ein bisschen zusammen, aber so ist nicht entscheidend. Und der Johannes wird gefangen genommen und kam hier unten in Machreus in eine Festung. Und dort wurde er später auch hingerichtet. Setzen wir uns mal in die Lage des Johannes. Was war sein Auftrag bis dahin? Was hat er gemacht?
Jesus anzukündigen.
Und dann kam Jesus, na, und wir denken an das Johannesevangelium, schaut, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und als was hat er Jesus noch? Als das Lamm hat er ihn angekündigt und als den, der kommt, mit was? Mit was für einem Werkzeug?
Mit
Mit der Wurfschaufel.
Mit der Wurfschaufel. Was mache ich mit der Wurfschaufel? Was macht man mit einer Wurfschaufel? Da trenne ich die Spreu vom Weizen. Wie funktioniert das? Genau. Na, man hatte damals eine Tenne. Das war wie ein Hügel. Na, und in den Abendstunden hat man das gemacht, weil dann weht der Wind. Na? Und wenn ich dann einen Hügel habe, da ist die Windgeschwindigkeit stärker wie am Boden, oder? Das heißt, die Tenne war immer so ein bisschen auf dem Hügel. Und jetzt hat man das Getreide vorher gedroschen, dass die Körner aus den Ähren rausfallen. Dann hat man eine Wurfschaufel genommen und hat das in die Luft geworfen und der Wind fegt durch. Und was passiert?
Das Leichte fliegt weg, die Kleine fliegt
die, weg. Die Spreu fliegt weg und der Weizen, die Weizenkörner fallen nach unten. Ja. Und das ist in der Bibel ein Bild für was?
Für die Reinigung der Welt.
Jawohl, für die Reinigung der Welt sozusagen. Für was ist das ein Bild? Für das
Gericht.
Jawohl, super, fürs Gericht, oder? Das heißt, Johannes hat zwar auf der einen Seite gesehen, seht, das ist das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt wegnimmt, und gleichzeitig aber hat ihn angekündigt als den, der was bringen wird?
Die Wurfschaufel.
Jawohl. Der das Gericht bringen wird und dann sein Reich aufrichten wird, oder? Der hat ja gepredigt, tut Buße, das Reich ist nahe gekommen, oder? Verstehen wir? Was wäre die Erwartung wohl des Johannes jetzt? Jetzt wird er gefangen gesetzt. Jesus hat er angekündigt. Was ist die Erwartung?
Dass er den befreit.
Dass der kommt und mich befreit.
Ja, vor allen Dingen, wenn Johannes hört, dass er so viel Wunder tut, die Toten.
Das hat er dann später die ganzen Zweifel ausgelöst, oder? Wo er dann seine Leute schickt in Matthäus Kapitel 11. Ob er wirklich, da spürt man etwas davon. Da war ein Johannes und er war in seinem Herzen was? Tief?
Verunsichert.
Verunsichert, ja. Der war enttäuscht. Na, da gibt es ein Lied, ein altes, da heißt es, Jesus enttäuscht uns nie. Stimmt das?
Ja.
Nein.
Nein, ja was jetzt? Ja oder nein?
Ja, Jesus enttäuscht uns nie. Ha. Aber lange Sicht, wenn man dann die Rechnung am Schluss...
wenn wir die Rechnung am Schluss machen, ne? Also, ja.
Vielleicht muss man eher sagen, dass wir uns in ihm täuschen, also dass wir uns täuschen.
Ah, wir täuschen uns. Und was macht dann Jesus manchmal mit der Täuschung? Er enttäuscht uns, oder? In der Ebene enttäuscht Jesus uns schon. Na, nämlich?
Weil wir uns getäuscht haben.
Ja, genau, richtig.
Das schuldigt immer an mir.
So, das Problem liegt bei mir, genau, Giuseppe. Genau, na, das Problem liegt bei mir. Ich täusche mich und Jesus wird mich enttäuschen. Das kann ein bisschen wehtun. Na?
Wir können aber Jesus nicht enttäuschen.
Wir können ihn nicht
enttäuschen. Nein, er hat sich bei uns getäuscht.
Als er dich berufen hat und mich, hat er schon gewusst, was wir für Ganoven sind.
Ja.
Na, verstehst du?
Ja.
Also, wir können Jesus nie enttäuschen. Das ist schön, gell? Und andersrum, Jesus enttäuscht uns aber nicht auf einer Ebene von, dass er sein Wort nicht hält, sondern dass da, wo wir uns ein Bild zurechtzimmern, das nicht passt, das korrigiert er. Und das kann dann manchmal schmerzen.
Weil nicht nach meinem Plan geht.
Richtig, weil es nicht nach meinem. Und jetzt erleben wir den Johannes ein Stück weit in so einer Situation. Und es war ein Mann, der hat doch sich so hingegeben in die Arbeit im Reich Gottes. Verstehen wir? Aber das kann auch da mal passieren, oder?
Ja.
Und jetzt kommt er dort ins Gefängnis. Und jetzt kann man sich das ging ja noch ein bisschen, ne, bis er dann stirbt.
Ja.
Und Jesus befreit ihn nicht. Und dann kommen die Zweifel in ihm, gell? Deswegen schickt er dann später die Boten. Bist du wirklich der? Und Jesus bestätigt es ihm, gell? Und das war wichtig. Dann kann er in
Aber
Frieden sterben.
Jesus, was mir gefällt, der bestätigt es anhand des Wort Gottes. Und nicht nach irgendeinem...
Er bezieht sich, ne? Blinde sehen, Lahme gehen, checkt, genau.
Okay, das ist ja dann, was ich
und schau hier, genau. Aber verstehen wir, ne? Und jetzt wird Johannes hier unten in Machäus gefangen gelegt. Was passiert jetzt mit Jesus? Was würde sich in Johannes jetzt wünschen? Vielleicht, dass Jesus ihn befreit. Wenn er wenigstens mich nicht befreit, dass er wenigstens was tut?
Ihn
vielleicht mal besuchen. Ne? Das Werk in irgendeiner Form fortsetzen. Ne? Wo hat denn der Johannes gewirkt, wenn hier das Tote Meer ist? Ich male mal ein bisschen Blau rein, dass man das auch schön erkennt. Na, da ist das Tote Meer, da ist das See Genezareth. Wo hat denn der Johannes gewirkt? Wo war denn so sein Wirkkreis?
Ja,
Jawohl. Hier haben wir auch gesehen bei der Taufe des Herrn Jesus, gell? Da war ja auch Jesus, oder? Jesus kam, hat sich hier taufen lassen, ist dann hier rüber in die Wüste Juda gegangen, da hat die Versuchung stattgefunden. Na? Jetzt ist die Versuchung beendet, Matthäus erzählt es ja schön, gell? Und Johannes wird gefangen genommen und gefangen gelegt. Und was macht Jesus? Was steht hier? Jesus hat gehört, aber, da steht ein Aber, das wird ein Kontrast, als aber Jesus gehört hat, dass Johannes überliefert worden war,
zog er nach Galiläa.
Wo ist Galiläa? Giuseppe?
Weiß ich nicht.
Weißt du nicht?
Nein.
Ich helfe dir. Hier oben.
Weiß
ich nicht. Ja. Wo? Da. Hier oben. Statt dass er zu Johannes geht, geht er sogar noch weg. Er geht sogar noch in die andere Richtung. Verstehen wir?
Nee, das verstehe ich nicht.
Nein. Aber was? Aber wir kommen in unserem Leben genau in ähnliche Situationen, wo Jesus ganz anders handelt, als wir es uns wünschen würden oder als wir es vielleicht erwartet hätten. Und dann ist was wichtig? Was sagt später Jesus auch dem Johannes? Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das steht im Griechischen, wenn wir es wörtlich übersetzen würden, selig ist, wenn ich nicht zum Skandalon werde. Da kommt ein Wort her, das kennen wir alle, nämlich Skandal, oder? Das, Jesus, selig ist, wenn ich nicht zum Skandalon werde. Ein Skandalon im Griechischen war das Stellholz an der Falle, da wo der Köder war. Und wenn man da reingeht und den Köder packt, was macht die Falle?
Geht zu.
Die schnappt
so wie eine Mausefalle.
Wie eine Mausefalle sozusagen. Versteht? Das war das Skandalon. Das war dieses Stellholz. Und wenn das Tier hinkommt und den Köder packt, schnappt die Falle zu. Und Jesus sagt, genau selig ist, wer eben genau, wenn ich nicht das werde. Wer eben nicht Anstoß an mir nimmt. Verstehen wir? Sondern wer mir einfach vertraut. Gott tut immer das Richtige. Da steht ein Amen. Johannes wird gefangen genommen und es schaut aus, als würde das Böse siegen. Jesus zieht nach Galiläa. Und was beginnt aber jetzt?
Die Predigtzeit.
Jetzt beginnt die Predigtzeit Jesu. Verstehen wir? Der Johannes kann plötzlich wie viel noch machen? Nichts mehr. Und wer tritt jetzt in die Bresche? Bloß ganz anders, als es der Johannes erwartet hat. Jesus selbst. Und das ist ein Prinzip, das sehen wir durch die Bibel immer wieder. Wenn ich nicht mehr kann,
kann Jesus.
Dann endlich kann Jesus.
Aber ich will, wie er will.
Jawohl.
Aber was mich jetzt eine Idee kommt, Johannes hat ja dann seine Mitarbeiter, seine Freunde, seine geschickt, um zum Fragen Jesus, ob er das ist. Warum hat er nicht gesagt, er soll jetzt rausholen, wenn er das ist? Warum hat er das nicht gemacht? Das ist ja menschlich.
Es wäre menschlich gewesen, vielleicht hat er das schon genannt zu akzeptieren.
Wir können es ja machen, jetzt, was ist das? Wir werfen ja alles auf Jesus, aber es war vielleicht eine andere Zeit.
Vielleicht war es eine andere Zeit, aber vielleicht war das der zweite Gedanke, den er gehabt hätte. Und jetzt kommen die zurück und berichten ihm alles. Und dann war er vielleicht zufrieden.
Ja, sagt, das ist der, mein Leben ist...
Okay, ist genau, ich habe meinen Dienst getan. Oder? Ja. So würde ich es verstehen.
So würde ich es auch verstehen.
Genau. Na, und jetzt erleben wir, Johannes kann nichts mehr machen. Jesus übernimmt. Und in unserem Leben kommen wir manchmal an die ganz selben Punkte. Und dann endlich kann Jesus wirklich machen. Seht ihr, das ist ein Punkt, der schmerzt uns, wenn wir auf einmal unsere eigene Unfähigkeit erkennen. Und uns nichts mehr bleibt als Jesus. Aber es ist der Punkt, an dem Jesus endlich so machen kann, wie er es braucht. Verstehen wir?
Und am Schluss hat ihn ja gerettet durch seinen Tod, Jesus.
Richtig. So wie uns. Wunderbar, gell? Ja. Na? Sehr schön. Und jetzt gehen wir zum Beispiel durch die Geschichte in der Bibel, dann erleben wir genau das immer wieder. Da ist zum Beispiel ein Mose, der wird geboren. Und was war zu der Zeit? Was sollte mit dem kleinen Buben passieren?
Er muss sterben, oder?
Die sollten sterben. Die kleinen Kinder sollten hingerichtet werden, oder? Und was macht jetzt die Mutter? Die sieht das Kindlein und was macht sie? Was würde jede Mutter versuchen?
Zu retten.
Zu retten. Also versteckt man das Kindlein. Ne? Und jetzt ist das eine ganz einfache Sache, so ein kleines Baby zu verstecken und zu sagen, du, wenn die Soldaten kommen, dann bist du mal ein bisschen still. Ne? Da tust du jetzt mal nicht quengeln. Ne? Da kann man sich vorstellen, wie die Mutter das versucht hat, oder? Wie sie versucht hat zu stillen, wie sie vielleicht versucht hat, sich irgendwas zu überlegen. Wie kann ich den stillhalten, dass niemand mitbekommt, dass hier ein kleiner Bub ist? Und irgendwann merkt die Mutter, ich kann es nicht mehr. Na, da heißt es in einem Nebensatz, als sie es nicht mehr verbergen konnte. Und dann steckt die ganze Dramatik dahinter. Wie muss die Mutter gerungen haben? Wie muss sie gekämpft haben? Verstehen wir? Und da versteht man Gott auch nicht mehr. Der hilft mir scheinbar nicht. Aber Gott führt uns manchmal ganz bewusst an den Punkt, wo meine Kräfte, mein Vermögen, mein Einsatz ans Ende kommen. Was geschieht jetzt bei Mose an der Stelle? Als sie es nicht mehr verbergen konnte, was geschieht jetzt? Jetzt kommt
Gott.
Und jetzt kommen Wunder. Jetzt geschehen Dinge, mit denen keiner gerechnet hat. Verstehen wir? Und so ist es auch hier. Verstehen wir?
Das ist Gottes Plan, nicht?
Jawohl. Ja. Wunderbar, oder? Versteht? Und das darf unser ganzer Trost sein. Wenn ich nicht kann, das macht gar nichts. Jesus ist da. Er übernimmt. Und er macht. Und das ist, und wir dürfen lernen, uns ganz auf ihn zu verlassen, auf seine Kraft. Auf ihn kommt es an, nicht auf mich. Wunderschön. Na, er nimmt uns mit hinein in seinen Dienst, wie es bei dem Johannes gemacht hat, aber er führt uns in unserem Leben auch in unsere Begrenzungen hinein. Und dann erleben wir, denken wir nochmal an den Apostel Paulus. Wie oft wurde der gefangen genommen? Verstehen wir? Da könnte man meinen als Paulus, ja, wie soll ich jetzt dein Reich bauen, Herr? Du hast mich beauftragt, ich soll den Menschen dein Wort bringen und jetzt bin ich im Gefängnis. Was macht der Paulus im Gefängnis? Er schreibt.
Lukas besucht ihn, oder?
Ja. Und was haben wir heute? Was er geschrieben hat. Das wäre gar nicht da, wenn Paulus nicht... Merken wir was? Wie Gott in der Begrenzung, die er dem Paulus auflegt, den Segen gestaltet. Seht ihr? Und das darf... Das ist bei Johannes nicht anders und das ist bei uns nicht anders. Und das darf uns ein ganz großer Trost sein. Auch in den Stunden, wo wir mit uns selber ans Ende kommen. Na, vielleicht mit unserem Versagen und unserer Unfähigkeit zu kämpfen haben. Mit unserer körperlichen Begrenztheit zu kämpfen haben. Vielleicht mit unserer finanziellen. Da gibt es so viele Dinge. Aber wir von eins wissen. Jesu Werk kommt nicht zum Stillstand. Auch in unserem Leben nicht. Er vollendet, was er begonnen hat. Wunderschön. Jesus springt jetzt ein. Na? Und jetzt beginnt die Verkündigung des Evangeliums durch Jesus. Und das Interessante ist, wohin zieht Jesus sich denn zurück? Was haben wir gerade gesehen?
Kapernaum, Galiläa, oder?
Nach Galiläa. Na? Galiläa, wunderbar. Ist das der Ort, wo wir Jesus erwartet hätten? Was war in Galiläa? Wie dachten die Menschen über Galiläa? Das war die Provinz, die nicht so ansehen war.
Ja,
ne?
Aus Galiläa kann doch nichts Gutes kommen.
Richtig. Ne? Die Provinz, die nicht so ansehen war, so wie Kempten bei uns, ne? Die Provinz, die nicht so ansehen war, Wuderatshofen ist das Gegenteil. Ne?
Ghetto.
Genau. Ne?
Also.
Jawohl, Galiläa hat zum Nordreich gehört. Jawohl, das war ein Misch, da kommen wir gleich drauf. Das war ein Mischvolk geworden. Gell? Das war, das sind ja die Assyrer, als das Nordreich weggeführt haben, haben in dem Bereich Leute aus den anderen Ländern angesiedelt. Und das hat zu einer Vermischung geführt, oder? Deswegen gab es da auch die Samariter, das waren dann das reine Mischvolk, ne, sozusagen. Und da hat man mit Verachtung drauf geblickt. Verstehen wir? Jesus, als es losging, als Johannes gefangen wird, war ja hier unten. Da war Jerusalem nicht weit, das war hier drüben gleich, oder? Der hätte nach Jerusalem gehen können, der hätte dort anfangen können mit der Verkündigung. Oder in der Wüste weitermachen können, wo Johannes war. Aber nein, der geht nach Galiläa. Warum?
Aber war da mit Nikodemus, war das dann vorher? Oder?
Das kommt mit Sicherheit später, weil er dann noch nicht in Jerusalem war. Jetzt beginnt er ja schnell, oder? Der Nikodemus sagt ja dann, wir wissen, wer du bist. Ne? Denn niemand kann solche Wunder tun, es sei denn Gott mit ihm. Das heißt, jetzt hat der Jesus noch gar kein Wunder getan. Die beginnen ja jetzt erst. Ja? Ja. Ganz genau. Und dann kommt er ja insgesamt dreimal nach Jerusalem, ne? In der Zeit. Er kommt ja da sogar mehrmals erlebt. Er hat 3 Jahre gewirkt. 3-mal im Jahr mussten sie nach Jerusalem für die Feste. Also müsste er mindestens 9-mal in Jerusalem gewesen sein. Ne?
Ach so, ja.
Genau. Was zeigt Jesus? Jesus fängt nicht da an, wo die geistliche Haute Couture sich befindet und die High Society, sondern wohin geht Jesus?
Die es nötig haben.
Verstehen? Die hätten es auch nötig, aber die wissen nichts davon. Die glauben nicht, dass sie es nötig haben. Ne? Verstehen wir? Und das zeigt wieder etwas Wunderschönes. Ne? Wofür ist Jesus nämlich in die Welt gekommen?
Um Verlorene zu retten.
Und das macht er schon deutlich, dass er seinen Dienst genau da beginnt. Da, wo die Leute mit Verachtung drauf geschaut haben, wo sie gesagt haben, was wollen wir denn damit? Genau da geht Jesus als erstes hin. Und das ist wunderschön. Weiß jemand, was die Wurzel von, was Galiläa im Ursprung bedeutet? Galiläa kommt in seinem Ursprung von einem hebräischen Wort, das heißt Galal. Und Galal heißt, na, das klingt schon so, das heißt so viel wie, da steckt der Gedanke dahinter, das ist wie ein Kreis, ein Abwälzen. Na, verstehen wir? Und das ist genau die Wurzel, aus der auch, die steckt auch in dem Wort Golgatha drin. Na, Schädel heißt Golgatha, da steckt auch diese Wurzel wieder drin. Na, Galal heißt Abwälzen. Als das Volk Israel aus Ägypten kam und in der Jordanebene sich beschnitten hat, da heißt es, heute hat er uns die Schande Ägyptens von uns abgewälzt. Galal. Und da wird der Blick schon auf Golgatha geöffnet, wo er alles von uns abgewälzt hat. Herrlich. Verstehen wir? Und jetzt geht er nach Galiläa. Na, da steckt dieses Wort auch wieder drin. Und was tut er? Er wälzt die Schuld ab. Dafür ist er gekommen. Ist das nicht herrlich? Jesus nimmt die Sünde an. sage doch dies Trostwort allen, welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg verfallen. Hier ist, was sie retten kann. Jesus nimmt die Sünder an. Und so geht er jetzt nach Galiläa. Und was macht er jetzt? Der kam ja, der hat ja eine Weile in Galiläa gewohnt, oder? Nämlich wo? In Nazareth. Oder jetzt machen wir mal hier den See Genezareth. Also ich kann den nicht so schön zeichnen, wie unsere Karte zeichnen. Der schaut ein bisschen anders aus. Nazareth war irgendwo hier hinten. Na? Nazareth, das war seine Heimat, wo er ursprünglich mal gelebt hat. Und jetzt macht er aber was?
Dann verließ er Nazareth hier und geht nach Kapernaum.
Wo liegt Kapernaum? Das steht auch im Text.
Das am See. See.
Das am See. Na, das ist der See Genezareth, irgendwo hier liegt Kapernaum. Kapernaum. Na? Und Jesus verlässt jetzt Nazareth und geht nach Kapernaum. Und Kapernaum wird später sogar seine Stadt genannt, oder? Dort hat er sich viel Zeit verbracht, viel aufgehalten in Kapernaum. Dort hat Jesus viel Zeit verbracht, oder? Und jetzt kommt noch was Spannendes dazu. Wo liegen diese zwei Städte?
Sebulon und Naphtali.
In Sebulon und Naphtali. Nazareth liegt in Sebulon und Kapernaum liegt in Naphtali.
Das hat man nicht mehr so genannt,
okay? Nein, das hat man nicht mehr, genau, hat man zu dem Zeitpunkt nicht mehr so genannt. Jawohl, sondern das war noch in der, nach der Landnahme, da stand Naphtali, hat dieses Gebiet hier oben gehabt, das war ein sehr großes Gebiet. Sebulon hatte hier sein Gebiet und die zwei grenzen sozusagen hier an diesen Bereichen. Und das war natürlich genau das Gebiet, ja? Da gibt es jetzt eine Prophetie vom Jesaja, auf die bezieht sich der Matthäus und sagt, gell? Die ist aus Jesaja 8, Vers 23, ja, da heißt es, das Land Sebulon und das Land Naphtali gegen den See hin, das Land jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen oder der Kreis der Nationen. Warum? Das gehörte doch ursprünglich Israel. Warum sagt schon Jesaja, das ist der Kreis der Nationen? Was ist passiert gewesen?
Waren die schon vermischt?
Da waren die schon vermischt. Als der Jesaja diese Prophetie ausgegeben hat, da hat gerade der Krieg gegen die Assyrer stattgefunden. Die waren schon bis Jerusalem gezogen, wurden wieder zurückgegeben. Aber da oben hatten sie alles erobert. Oder? Und da kann man, das war eine furchtbare Zerstörung, die über das ganze Land hereingebrochen ist. Und dann haben sie Leute aus anderen Ländern hergebracht und sie dort überall angesiedelt. Und jetzt wurde das, was eigentlich Gottes Volk gehören sollte und wo Gottes Volk sein sollte, wurde
vermischt,
wurde heidnisch.
Sie haben sich selber von Gott losgesagt.
Sie haben es richtig. Ja. Sie haben sich von Gott losgesagt und jetzt hat Gott sich von ihnen losgesagt. Ja. Das Schöne ist, dass Gott einen langen Atem hat, aber sie müssen durch viel Not hindurch. Und es war eine furchtbare Not. Und jetzt kann man sich vorstellen, die lagen ganz an der Nordgrenze. Das heißt, als die Assyrer vom Norden her kamen, als erstes haben sie den Stamm Dan erwischt, da war ja ein Teil nördlich, außerhalb sogar des Landes. Und dann sind sie in diesem Gebiet eingefallen. Die haben die Hauptlast erstmal abbekommen von diesem ganzen Kampf. Und jetzt kann man das verstehen, wenn auf einmal vom Land der Finsternis die Rede ist. Vom Land, wo was drüber ist, wie wird hier übersetzt? Jawohl, der Todesschatten. Das heißt, was war durch all diesen Krieg, durch all diese Zerstörung, was hatten die Leute nicht mehr?
Licht.
Kein Licht, keine Hoffnung, kein Leben. Verstehen wir? Die waren im Land des Todesschatten. Das war damals die Zeit, als Jesaja kam. Und dann hat der Jesaja aber etwas prophezeit und hat gesagt, in diesem Land, wo dieser Todesschatten ist, wo die Heiden die Herrschaft sozusagen übernommen haben, genau in diesem Land wird was passieren? Da wird
ein Licht aufgehen.
Aber was bewegt Maria und Josef genau dahin zum Zimmer dort?
Ich weiß es nicht.
Ja.
Die hatten ja vorher schon dort gewohnt. Die hatten ja vorher schon dort gewohnt. Die wohnten ja schon in Nazareth davor. Ja. Und dann sind sie nach Bethlehem, weil sie ja dort Grundbesitz hatten, die einschreiben. Und dann gingen sie aus Angst vom Herodes wieder zurück. Na, als sie aus Ägypten kamen, richtig, haben sie gehört, dass sein Sohn König ist. Dem war auch nicht mehr zu trauen wie dem Vater. Und dann gingen sie nach Nazareth wieder zurück. Ja, genau, richtig, steht. Genau, ja. Vielleicht haben sie das gekannt. Ne? Also auf alle Fälle hat es sich dadurch erfüllt. Genau, sehr gut. Also, aber jetzt verstehen wir so ein bisschen die Geschichte dahinter. Und jetzt kann man auch verstehen, diese Vermischung, warum gerade die geistliche Elite in Jerusalem wirklich abfällig über Galiläa dachte. Was wollen wir denn mit denen? Ja. Und das Schöne ist, Jesus denkt genau andersrum. Genau da, wo die Menschen mit Verachtung draufblicken, genau dort geht Jesus hin. Verstehen wir? Ist das nicht herrlich? Und von dort kommt er. Da hat seine Kindheit dort verbracht, oder? Verstehen wir? Und dann schauen wir den Stammbaum Jesu und dann sehen wir auf einmal, was für Gestalten Jesus in seinen Stammbaum aufgenommen hat. Na, da denken wir an die Ruth. Das war eine Moabiterin. Da denken wir an die Rahab. Das war eine Hure, eine Prostituierte. Jesus hat sich nicht geschämt, solche Leute zu, genau dafür ist Jesus gekommen. Herrlich. Verstehst du, das darf das uns Mut machen, auch in unserem eigenen Versagen, in den eigenen Stunden, wo man vielleicht in seiner eigenen Not nicht mehr alles noch einweist und gerade in seiner Sündennot. Genau dafür ist doch der Heiland da. Herrlich.
Egal wie ich bin.
Egal wie ich bin. Haben wir vorhin gesungen? Ja. So wie ich bin, oder?
Genau. Bist du dir so sicher? Ja.
Ganz sicher. Ne? Wunderschön. Und jetzt passiert was Herrliches. Jesus kommt nach Kapernaum. Und was tut er in Kapernaum? Das steht hier noch gar nicht drin. Wer weiß. Kapernaum wird seine Stadt. Und was macht er später in Kapernaum? Er tut in Kapernaum so viele Wunder. Ja, genau. Wie fast nirgends sonst. Kapernaum, da werden uns die meisten Wunder berichtet. Kapernaum war die Stadt, wo die Leute kamen, bei Nacht, die ganze Schar kam, oder? Mit Kranken, mit Besessenen. Und Jesus hat sie alle geheilt und freigemacht. Das war Kapernaum. Was hat Jesus in Kapernaum gewirkt? Verstehen wir? Und da gab es so viel Not in Kapernaum. Und wisst ihr, was Kapernaum wörtlich bedeutet? Was hat Kapernaum gehabt? Wenn das so viel Not war, dass Jesus so viel Wunder tun konnte, dann war Kapernaum ein Ort, die hatten Not, oder? Die hatten viel Not. Nach was verlange ich, wenn ich so eine richtige Not habe?
Nach Hilfe.
Nach einem Trost. Und jetzt kommt wer nach Kapernaum?
Der Tröster.
Ach, der Tröster. Und wisst ihr, was Kapernaum, wenn ich es wörtlich übersetze, bedeutet? Getröstet. Kapernaum heißt Dorf des Nahum. Und Nahum heißt so viel wie Trostreich. Herrlich, verstehen wir. Was ist das schön. Na, jetzt kommt der Tröster. Na, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Herrlich, verstehen wir. All die Wunder wären nie möglich gewesen in Kapernaum, wenn Jesus nicht gekommen wäre. Aber dafür musste er was verlassen?
Nazareth.
Was heißt Nazareth? So viel wie Sprössling. Na? Und es war seine Heimatstadt, oder? Jesus hat seine Heimat verlassen, um zum Tröster zu werden für die Bedürftigen. Na? Das hat er hier ganz wörtlich gemacht, aber das hat er davor schon gemacht. Er hat seine Heimat im Himmel verlassen, um auf diese Erde zu kommen, um zum Tröster zu werden für die Bedürftigen. Ist das nicht herrlich? Wisst ihr, was Sebulon bedeutet? Er geht von Sebulon nach Naphtali. Sebulon bedeutet Wohnung. Na? Dort hatte er seine Wohnung. Er hat seine Wohnung verlassen. Er hat seine Wohnung im Himmel und seine irdische Wohnung in Nazareth. Um zum Tröster zu werden. Und Naphtali, ha, jetzt wird es spannend. Das darf man jetzt nicht aus dem Kontext reißen in der Aufnahme, sonst werde ich verhaftet. Naphtali heißt wörtlich übersetzt mein Kampf. Na? Verstehen wir? Jesus verlässt seine Wohnung, seine Heimat, um zum Tröster zu werden. Unser Kampf wird
sein Kampf.
Sein Kampf. Und genau das hat er doch versprochen gehabt. Verstehen wir? Ihr sollt stille sein, der Herr wird für euch streiten oder kämpfen. Na? Israel, was bedeutet der Name Israel? Gott streitet oder Gott kämpft. Verstehen wir? Der Jakob, na, der hieß ja dann Israel. Jakob heißt Fersenhalter, Betrüger, der immer versucht, alles selber zu machen, alle Probleme in seinem Leben durch seine Bauernschleue zu lösen, oder? Na, und dann tritt ihm Jesus in den Weg am Jabok, oder? Da kommt dieser Kampf in der Nacht, oder? Und irgendwann, der Jakob gibt nicht auf und Jesus langt ihm an die Hüfte und renkt ihm die Hüfte aus. Die Hüfte war kaputt. Na, und ohne, mit so einer kaputten Hüfte kann ich keinen Ringkampf mehr machen. Was macht er jetzt? Was macht jetzt der Jakob in diesem Kampf? Wenn mir die Hüfte kaputt geht und ich bin da im Ringen, ich habe nur noch eine Chance, nämlich was?
aufgeben.
Und er hängt sich fest an ihm, verstehen wir, ne? Wenn ich mich so richtig hinhänge, ne, beim Boxen, so ein du bist doch Boxer, Giuseppe, ne? Wenn du, also du, dir wird es nicht passieren, aber dein Gegner, wenn die dann irgendwann so richtig, wenn deine Gegner so richtig erschöpft sind, Giuseppe, also dann gibt es nur noch einen Weg, nämlich?
Clinchen.
Oh, ich hänge mich an den Giuseppe, da kann er mich nämlich nie mehr schlagen, ne? Und ich weiß noch, mein Papa hat mir erzählt von seiner Mama, ne? Und wenn die ihn bestrafen wollte und er hätte eine Tracht Prügel kriegen sollen, dann ist er immer ganz schnell nicht weggerannt, sondern in ihre Arme gerannt. Dann konnte sie nicht mehr zuhauen. Ne? Verstehen wir? Und der Jakob macht genau das, der begreift das, oder? Als die Hüfte kaputt geht, jetzt ist vorbei mit meiner Stärke, jetzt ist vorbei mit meiner Bauernschleue. Und in seiner letzten Bauernschleue hängt er sich ganz an dem, ne? Und ruft, ich lass dich nicht los, du segnest mich. Na, wenn einer die ganze Zeit so an einen hängt, na Giuseppe, stell dir vor, beim Boxkampf, der hängt da die ganze Zeit so dran, du willst ihn ablos nur loswerden, ne? Verstehen wir? Schön, dass Jesus wollte durch den Jakob nicht loswerden, der wollte ihn an diesem Punkt haben. Verstehen wir? Und dann sagt er, du sollst ab jetzt einen neuen Namen haben. Du heißt ab jetzt nicht mehr Jakob, sondern Israel. Und Israel bedeutet, Gott streitet, Gott kämpft. Herrlich, oder? Verstehen wir? Das ist doch wunderbar. Gell? Nicht mehr du musst machen, ich mache für dich. Herrlich. Das hat er jetzt gelernt gehabt. Ne? Und dann geht er, Jakob, weg vom Jabok. Und dann steht das wunderbar, müsst ihr mal genau aufpassen, im Vers 32 in dem Kapitel, da steht, und die Sonne ging ihm auf. Da steht nicht, die Sonne ging auf, sondern da steht in ihm dabei. Versteht? Jetzt, weil das ist nicht nur äußerlich hell geworden, sondern jetzt wurde es im Jakob hell, oder? Verstehen wir, gell? Und er war genesen, heißt es, in seiner Seele. Jetzt hat er Leben. Wunderschön.
Geht ein Licht auf.
Jetzt geht ein Licht auf. Genau, verstehen wir? Jesus verlässt seine Wohnung, der Sprössling. Und er kommt in das Dorf mit der großen Not. Er wird zum Tröster. Der Kampf der Leute hier wird sein Kampf. Und das darf ich auch erleben in meinem Leben. Ist das nicht herrlich? Dass ich Jesus für mich kämpfen lasse. All meine Sorgen, all meine Nöte und vor allem meine größte Not, nämlich den Kampf mit meiner Schuld, Jesus anbefehlen. Und dann, was geht den Leuten jetzt dort auf?
Dort. Ein Licht.
Ein Licht, verstehen wir. Und jetzt gehen wir durchs Alte Testament und dann finden wir drei große Zusammenhänge mit dem Licht. Nämlich, der erste ist, wer ist das Licht im Alten Testament? Ist Gott selbst, oder? Gäbe es etliche Stellen, oder? Das heißt, dass der Matthäus genau diese Stelle zitiert, das hat einen Grund. Denken wir, der schreibt für die Juden und er will den Juden zeigen, Jesus ist
Gott. Und der Gott ist hier.
Jawohl, jetzt ist Gott da. Na, das zweite ist, das Licht, wozu notwendig ist. Gott ist nicht nur Licht selber, sondern er ist der Schöpfer des Lichts, oder? Und Licht brauche ich, um was?
Zu sehen.
Zu sehen, um überhaupt... Okay. Was gäbe es auf dieser Erde nicht ohne Licht?
Leben.
Ohne Licht kein Leben. Wo sitzen diese Leute? Im Land des?
Dunkel.
Des Dunkel, des Todes, Schattens. Und jetzt geht ihnen ein Licht, auf Gott selbst kommt. Und durch wen kommt denn Gott?
Durch Jesus.
Durch Jesus. Und da wird schon im Alten Testament angekündigt, dass der Messias wird verglichen an mehreren Stellen mit dem Licht, das gesendet wird. Wunderschön. Verstehen wir? Schlägt der Matthäus alles in diesem einen Zitat mit rein. Und die Juden, die das gelesen haben, die das Alte Testament kannten, begreifen auf einmal, dieses Licht ist Jesus, dann ist Jesus Gott, dann ist Jesus der Messias. Und Jesus ist der, der das Leben...
Das sind die, wo halt gläubig geworden sind, die wollen ihn glauben.
Richtig, die an ihn glauben. Und jetzt kommt der Punkt. Jetzt beginnt Jesus seinen Dienst in diesem Gebet. Und was verkündet er den Menschen?
Die frohe Botschaft.
Und wie geht die frohe Botschaft?
Dass er macht,
tut Buße. Nicht mehr. Tut Buße. Ach, das ist eine frohe Botschaft. Das ist die Botschaft, die immer jeder hören will, wenn man es ihm sagt. Tu mal Buße. Na, verstehen. Das Problem ist, was verbinden wir oft mit Buße?
Mit selbst was antun.
Und mit selbst was antun, selbst genau. Was ja, so ein bisschen geißeln, na, oder auf so einem Holzscheit knien. Na, oder, jawohl, 20 Ave Maria und 25 Vater Unser, genau. Und dann die nächste Stufe hoch, na, verstehen wir? Na?
Ich habe das immer beschissen damals.
Du hast das gemacht. Siehst du, ich habe das gewusst.
Das sind echte Katholiken. Wo mich der Vater gesagt hat, ja.
Das ist immer beschissen. Wann? Das 49 Vater Unser.
Jetzt bist du schon fertig. Das kann nicht sein. Ich habe schon gewartet. Ich habe doch beschissen.
Also, Auf alle Fälle. Das Schöne ist, bei Jesus müssen wir das nicht. Was bedeutet Buße tun?
Umkehren. Gott Recht geben.
Jawohl, Gott Recht geben. Na, ich kehre um, ich gebe ihm Recht. Jawohl, ich bin ein
Sünder.
Jawohl, ich kann mich nicht selber retten. Jawohl, ich brauche Jesus.
Diesen Weg, nicht den anderen Weg.
Jawohl, und dann drehe ich automatisch um. Na, das bedeutet Buße tun, ganz kurz zusammengefasst.
Wenn man es richtig mit der Bibel verbindet, ja, sonst heißt, bleib auf dem Weg, sündige weiter und dann Buße. Sündige Buße, aber immer auf dem Weg, nicht umkehren, nicht Gedanken, immer da bleiben.
Genau, Jesus sagt, richtig, der Teufel sagt, ja, und der Herr Jesus will, dass wir
umkehren. Von dem Teufel weg zu Jesus
hin. Zu Jesus hin. Wunderschön. Also, Buße, haben wir verstanden? Warum ist das so wichtig? Warum ruft Jesus die Menschen zur Buße auf? Jetzt ist er doch da, das reicht doch, der Tröster ist da, alles ist gut. Warum ruft er die Menschen zur Buße auf?
Ja, vom Weg abwenden, sonst bringt es ja nichts.
Was ist das Problem?
Er ist nicht immer da.
Ja, er ist nicht immer da. Was ist noch ein Problem? Ich kann das alles wunderschön erleben, was Jesus da tut. Aber es braucht am Ende eine
Entscheidung.
Es braucht eine Entscheidung. Verstehen wir? Ja. Spannende Debatte, wenn ihr mal einen schönen evangelischen Theologen kennenlernt, der so ein richtiger Barthianer ist. Ne? Man kann so die Theologie ein bisschen in zwei Felder teilen. Ne? Bultmann-Anhänger und Barth-Anhänger. So war es zumindest früher, heute ist es noch ein bisschen verschwommener geworden. Ne? Genau. Bultmann, das war die ganze Bibelkritik, die daherkam. Barth hat gesagt, naja, die Bibel hat nicht gesagt, ist Gottes Wort, sondern enthält Gottes Wort. Also der war schon der Meinung, dass da noch manches auch von Gottes Wort drinsteckt. Und der Barth, wenn ihr den gefragt hättet, lieber Karl Barth, wann bist du gerettet worden? Dann hätte er geantwortet, vor 1930 Jahren auf Golgatha. Verstehen wir? Und das ist übrigens ein Problem in manchen unserer modernen Lieder bereits. Da wurde ich erlöst. Nein, da wurde ich nicht erlöst. Ich wurde nicht erlöst auf Golgatha. Ich wurde erlöst, als ich es angenommen habe.
Da hat es begonnen.
Da hat Jesus die Grundlage gemacht, aber erlöst wurde ich da nicht.
Jesus
der das Lied, das da so gerne gesungen wird mittlerweile in unserer Gemeinde, ist theologisch nicht korrekt.
Du hast
nicht. Also, das stimmt einfach nicht. Na, da stößen sich die wenigsten dann, weil man da gar nicht drüber nachdenkt. Wenn einer Barth kennt und diese Theologie kennt, dann merkt auf einmal, hoppla, das haben die Leute, das Liedgedicht haben wahrscheinlich gar nicht so gemeint. Na?
Gott hat bezahlt.
Gott hat bezahlt. Und jetzt ist es wichtig, was mache ich damit? Buße tun bedeutet, dass diese Menschen anerkennen, ich brauche Jesus wirklich. Na, dass sie sich nicht nur freuen, Jesus ist da und da wieder ein Wunder und hier was erlebt, na, verstehen wir? Sondern Buße bedeutet, dass sie von ihrem Weg ohne Gott jetzt umkehren.
Sich zu ihm bekennen.
Ja, Jesus, du bist mein Retter. Du bist mein Herr. Dir gehört mein Leben. Seht ihr? Und das ist ganz wichtig. Damit beginnt Jesus. Mit der Bußbotschaft. Wie beim Johannes. Oder? Dass die Menschen begreifen, ich brauche Jesus. Und dass sie das jetzt auch bekennen. Oder? Ich kann begreifen, dass ich Jesus brauche und trotzdem keine Buße tun. Genauso weiter wie vorher.
Noch nicht, irgendwann.
Irgendwann vielleicht. Ne? Jesus sagt, tut Buße. Kehrt um. Na, nehmt diese Botschaft an, nehmt mich an. Kehrt um zu mir. Das ist der springende Punkt. Ja? Damit ruft, und das ist ganz wichtig, auch in unserem Leben, ne? Dass die Buße ist nicht das Ende, ne? Sondern die Buße kommt, wenn ich begreife, was da alles an Schuld sich in meinem Leben aufgetürmt hat. Aber jetzt ist mit der Buße ein neuer Anfang möglich. Das ist herrlich. Ja? Ist auch im Zwischenmenschlichen übrigens ganz wichtig, oder? Wir neigen gerade als Christen, wir sollen ja vergeben und das ist auch richtig. Wann kann ich denn einem Mann, sollte ich einem Menschen vergeben?
Immer.
Ich soll immer vergeben. Aber wann spreche ich einem Menschen Vergebung zu?
Wenn er sie bei mir entschuldigt.
Wenn er wirklich, genau, wenn...
Wenn er Vergebung bittet.
Jawohl.
Dass sie nicht bitter werde.
Richtig, davor vergebe ich vor Gott, dass ich nicht bitter werde. Aber dem anderen die Schuld, die Vergebung zusprechen kann ich nicht, wenn er nicht von seiner Schuld umkehrt. Ein ganz krasses Beispiel im Alten Testament. Da ist der David. Und der Sohn, der Absalom, oder, der macht einen riesen Quark. Ne? Wir kennen die Geschichte, der David war ein guter König, aber ein schwacher Vater. Ne? Und wir schauen in die Familiengeschichte des David und erleben, da war die Geschichte, ne, mit der Tochter, der Sohn haben wollte, ne, seine Halbschwester, die er dann vergewaltigt und dann von sich stößt, oder? Und der David greift nicht ein. Daraufhin greift der Absalom ein, das war der richtige Bruder dieses Mädchens, und tötet diesen Halbbruder. Ne, der David ist dann so sauer, dass der Absalom fliehen muss. Und nach einer gewissen Zeit, die er im Ausland verbracht hat, tricksen der Joab und eine Gehilfin den David aus. Warum macht denn der Joab das? Was hat der sich ausgerechnet?
Dass der König.
Der Absalom war der Thronfolger zu dem Zeitpunkt. Der wollte weiter an der Macht bleiben. Na, das war ein schlaues Kerlchen, der Joab. Müsst ihr mal studieren, den Joab, der war immer ganz stark auf seinen Vorteil bedacht. Na, und holt den Absalom zurück, aber der David sagt, zu mir kommen darf der Absalom nicht. Das heißt, für alle sichtbar war da eine Trennung, weil die Dinge, die der Absalom getan hat, so schlimm waren. Der David hat ihm insofern vergeben, dass er sagt, okay, er darf nach Jerusalem zurück, ich werde ihn nicht hinrichten lassen, was die eigentliche Strafe gewesen ist. Vielleicht hat er auch seine eigenen Schuld mit erkannt in dem Ganzen, aber in den Palast zu mir darf er nicht kommen. Daraufhin macht der Absalom was?
Er bringt Leute hinter sich.
Zuerst, bevor er das tut. Kann er noch gar nicht an dem Punkt. Was macht er zuerst? Er zündet dem Joab die Getreidefelder an und zwingt den Joab damit, zu seinem Vater zu gehen und dafür ihn ein gutes Wort einzulegen. Was beweist der Absalom damit? Dass er immer noch der gleiche ist. Verstehen? Da hat sich nichts verändert. Davor hat er mit Gewalt dem, der ihm nicht passte, aus dem Weg geräumt, oder? Jetzt macht er wieder mit Gewalt, zündet dem Joab die Getreide. Das war ja was, das hat ganz Jerusalem mitbekommen. Der Joab geht tatsächlich zum David, oder? Und der David lässt den Absalom wieder zu sich kommen. Und was hat der Absalom nicht getan? Keine Buße. Und jetzt kommt, was die Elisabeth gesagt hat. Jetzt ist er akkreditiert beim König, das Volk denkt, das ist alles wieder gut. Und der Absalom sammelt die Leute hinter sich, um einen Aufstand zu machen, weil er seinen Vater so sehr hasst, dass er ihn töten will. Und das Problem war, der David hat ihm sozusagen die Schuld vergeben, vor Gott war das richtig. Aber er nimmt den Absalom einfach wieder an, obwohl der Absalom nie was getan hat.
Buße.
Na, ich kann natürlich jemand zuspringen und sagen, du, ich habe dir vergeben, auch wenn er mich nicht gebeten hat. Aber das bleibt ein Stück weit zwischen uns stehen, solange er nicht Buße tut. Wenn es Kleinigkeiten sind, ist das egal. Da kann man drüber gehen. Aber es gibt Dinge, wie beim Absalom, die sind gefährlich. Da ist es sogar gefährlich, wenn ich einfach jetzt tue, als wäre das nie geschehen, solange der andere nicht. Eine ganz dramatische Geschichte, das ist vor vielen Jahren, es liegt schon einige Jahre zurück. Eine junge Frau wurde als Kind von ihrem Vater sexuell missbraucht. Und diese junge Frau kam zum Glauben, hat gehört, jawohl, ich muss meinem Vater vergeben, hat ihrem Vater vergeben. Das ist richtig.
Ja,
das Problem war,
vergessen darf
sie. Sie hat es vergessen. Man hat ihr beigebracht, vergeben bedeutet vergessen. Der Vater hat nie Buße darüber getan. Was macht die Frau? Hat ihre zwei Kinder ihrem Vater gegeben und hat auch die Kinder sexuell missbraucht. Das ist eine Katastrophe. Das ist ein Extrembeispiel, aber das zeigt, es gibt Dinge, Vergebung sollen wir immer leben als Christ.
Ja.
Aber vergeben bedeutet nicht,
vergessen.
Dass ich an allen Stellen vergesse, weil das an manchen Stellen gefährlich ist. Und das ist das.
Erläutern, also Vergebung.
Richtig.
Ich muss da intervenieren, vergessen kann man nicht.
Das kann Gott machen. Du kannst vergessen machen, du kannst es verdrängen.
Ja, verdrängen.
Ja, ja, und dann und darüber kann, also,
das kommt ja immer wieder
ist auf. Richtig, ist gut, dass du so gesagt hast später, danke, sie hat es verdrängt. Ne?
Ja.
Genau, und das war der Fehler. Ne? Der David hat es einfach ignoriert. Dass der Absalom immer noch der gleiche, er kann ihm von mir aus die Vergebung zusprechen, aber er kann ihn nicht am Hof akkreditieren, ohne dass der Absalom Buße tut über das. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Baustein, auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja. Natürlich gibt es Dinge, da sagt die Bibel, die Liebe deckt der Sündenmenge zu. Es gibt Dinge, die sind es gar nicht wert, dass wir darüber reden. Die vergeben wir, die decken wir zu, das ist erledigt. Aber es gibt Dinge, die brauchen auch eine ordentliche Aufarbeitung. Ja, sonst gibt es am Ende ein Chaos. Und da müssen wir auch lernen, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das ist ganz wichtig. Ja?
Ja, ich unterscheide das halt immer so. Ich kann dem, wenn mich einer dumm anschwitzt und so weiter oder irgendwas sagt, was mir nicht gefällt, dann kann ich ihm vergeben.
Mhm.
Er weiß es aber nicht.
Genau.
Ich kann aber nur eins machen, entweder ich kann mich mit ihm versöhnen, dann heißt er tut Reue, er sagt zu mir, es tut mir leid, ich habe da missgebaut, dann vergebe ich ihm, also dann versöhne ich ihn.
Ja.
Aber wenn er das nicht tut, dann meide ich ihn
auch. Und genau, wenn du magst, das belastet. Es gibt auch Dinge, wo ich sage, naja, der hat mich zwar blöd angespitzt, aber komm.
Ja.
Komm. Also ich glaube, also wir sollten schauen, dass wir auch gerade, wenn es um Geschwister geht, dass man eine Einheit wahrt, aber auch da gibt es Dinge, wo es wichtig ist, die müssen ordentlich aufgearbeitet werden. Ja. Sonst hast du morgen das gleiche Problem wieder. Ne? Ein einfaches Beispiel, der Max und ich, wir stehen beieinander und ich trete Max mal ordentlich auf den Fuß. Bei meinen 95 Kilo Max schmerzt das schon weil du keine Stahlkappe anhattest, ne, sondern Birkenstock. Ne? So, also, der Max kommt dann und sagt, Friede, das war nicht in Ordnung. Und ich sage, jawohl, Max, passt. Ne? Beim nächsten Mal stehe ich wieder neben Max. Nochmal drauf auf den Fuß. Ne? Der gleiche Fuß wieder, gerade ausgeheilt, die Schmerzen noch deutlicher wie beim letzten Mal. Ne? Beim dritten Mal, der Max vergibt mir, weil er ist ja ein lieber Kerl und er lebt das. Beim dritten Mal wird der Max, wenn er mit mir wieder zusammensteht, was tun?
Vorsicht.
Er wird den Fuß ein bisschen wegdrehen, ne? Und wir gucken, dass der Friede nicht wieder den Fuß erwischt. Verstehen? Ganz logisch, ne? Verstehen wir? Ein bisschen überspitzt die Beispiele, aber dass wir das verstehen. Also ganz wichtig, wir vergeben. Wir dürfen Vergebung auch zusprechen, aber Versöhnung an bestimmten Stellen, je nachdem, um was es ging, da braucht es auch das Erkennen der anderen Seite, dass sie schuldig geworden ist. Ne? Und es gibt Dinge, da kann man die Versöhnung stattfinden lassen ohne das, ne? Sonst gibt es gar keine Gemeinschaft mehr, wenn du denkst, was wir alles schuldig werden an anderen, was die einfach zugedeckt haben. Ne? Ja. Davon leben wir auch, aber es gibt Dinge, wo es gefährlich wird. Und da müssen wir lernen, auch zu sagen, du pass auf, das muss klar, sauber ausgeräumt werden. Ne? Ja. Buße braucht es auch hier bei Jesus. Buße ist der Anfang dieser Beziehung mit Jesus. Oder? Dass diese wunderbare Kraft Jesu jetzt auch wirklich in mein Leben kommt. Dass diese Erlöserkraft in mein Leben ist. Das bedeutet, dass ich umkehre zu Jesus. Er ist gekommen. Das zeigt seine ganze Liebe. Wir haben das gesehen, oder? Er ist in dieses Gebiet gegangen, das so verachtet war. Warum? Weil er die Menschen liebt. Weil er für die Verlorenen da ist. Er verlässt seine Heimat, er geht nach Kapernaum, um zu den Menschen in ihrer Not zu gehen. Jesus ist auch in unser Leben getreten. Und die Frage ist am Ende, wie reagiere ich? Buße bedeutet, ich nehme das an. Ja?
Weil er hat ja uns vergeben in dem Sinne,
jawohl,
aber wir müssen es annehmen.
Jawohl.
Und damit ist es eine gewisse Versöhnung.
Jawohl, dann ist Versöhnung statt. Ja. Genau,
richtig. Und Jesus vergisst.
Richtig, das ist das.
Nie wieder gedenken.
Nie wieder gedenken, herrlich. Gell? Das ist das Schöne, wir Menschen brauchen da ein bisschen. Ne? Und, aber auch das ist etwas, der Josef zum Beispiel, der so viel Schweres von seinen Brüdern erlebt hat. Gell? Der bekommt einen Sohn, der heißt Manasse. Und Manasse heißt, wenn wir es übersetzen, jawohl, der vergessen macht, weil er sagt, Gott hat mich vergessen lassen. Na, der Mensch kann selber nicht vergessen, aber Gott kann mich vergessen lassen. Herrlich. Aber als die Brüder dann vor ihm stehen, was macht er? Der sagt nicht, oh Brüder, alles gut, ich habe euch vergeben, sondern was guckt er?
Er drückt sie aus.
Ja. Warum? Was will er sehen? Ob sie sich geändert haben. Der macht das richtig. Der schaut, passt das. Weil das, was die gemacht haben, die wollten ihn töten. Sachen nicht vergessen. Ne? Die haben alles dran gesetzt, ihn zu vernichten. Er hat ihnen vergeben. Aber er muss gucken,
ob sie auch
passt das jetzt oder passt das nicht. Nicht, dass mir morgen das Gleiche wieder passiert. Und er erlebt, jawohl, der Judah, gell, der ist ein anderer Mensch geworden. Verstehen wir? Und dann gibt er sich ihnen zu erkennen. Ja? Also es ist ein wunderbares Bild auch. Ne? Und bitte, das sollte man nicht bei jedem Klinkerlitzchen machen, sondern es geht um Dinge, die wirklich gefährlich sind.
Ja. Man soll auch nicht, wenn man ein bisschen Unrecht hat vielleicht oder Unrecht bekommt, nicht gleich drüber reden.
Nein, das haben wir einfach, genau, die Liebe deckt der Sündenmenge zu. Ne? Und manche Dinge reden und dann ist es auch gut. Ja. Und dann gibt es eben ein paar Dinge, da müssen wir schauen, dass es wirklich ordentlich ausgeräumt wird. Aber wenn ich Buße tue vor Gott, ne, wenn ich umkehre und Jesus annehme, dann werde ich erleben, was die Menschen in Kapernaum erlebten. Das Dorf ist trostreich geworden. Das Dramatische war, viele Menschen in Kapernaum haben was gemacht. Kommen wir auch noch hin. Die haben Jesus nicht angenommen. Und dann sagt Jesus einige Kapitel später, na, in seinem Wehrufen sagt er, wenn die Wunder, die in Kapernaum geschehen wären, in Sodom und Gomorra geschehen wären, dann hätten die Leute, die hätten alle Buße getan. Und dann sagt er, du bist bis zum Himmel hochgehoben worden, Kapernaum. Der Sohn Gottes kam nach Kapernaum. Das ist sowas Gewaltiges. Du wirst zur Hölle hinuntergestoßen. Und was passierte tatsächlich auch äußerlich mit Kapernaum ein paar Jahre später? In den Kriegen. Bitte?
Mehrere Städte, die
hat. Ja, waren mehrere, genau, waren mehrere, aber Kapernaum war jetzt der Hauptort. Ja. Das ist so vernichtet worden, da gab es nur noch Ruinen. Man weiß halt nicht mal mehr hundertprozentig. Es gibt eine Vermutung, es gibt zwei Ruinen, es sind wirklich nur noch Ruinen übrig gewesen. Seht ihr, und das ist eine Mahnung auch für unser Leben. Jesus kommt hinein. Und dass wir jetzt dieses Hineinkommen in unser Leben, dass wir es nicht vergeblich sein lassen. Dass wir es annehmen, dass Jesus da ist. Und dann erleben wir, wunderschön, er wird mir zum großen Tröster. Herrlich. An der Stelle wollen wir schließen. Das ist der Beginn des öffentlichen Dienstes Jesu gewesen.
Und freuen dürfen wir uns.
Und freuen. Na, das ist doch eine Freude, oder Giuseppe? Dass wir so einen haben.
Freut euch in Christus.
Jawohl, alle Wege. Und ab und mal sage ich, freut euch.
Ja.
Sehr schön.
Ist ja leicht, weil na? Was Besseres
gibt es ja gar nicht. Ne? Genau.
Wenn man es erkannt hat, ja.
Sehr schön. Ich würde sagen, wir beten zum Abschluss noch. Vielleicht dürfen zwei, drei mit uns beten. Gerald, willst du einen Abschluss dann machen? Herr Jesus, jetzt danken wir dir für dein wunderbares Wort und wir danken dir für all die Herrlichkeit und wie du genau dahin gegangen bist, wo die große Not war und dass das auch noch heute genau das ist, was du tust. Danke dafür, Herr Jesus, dass du gekommen bist, um Sünder zu retten. Danke, Herr Jesus, dass wir mit all der Not unseres Lebens zu dir kommen dürfen. Danke, Herr, dass wir dich haben dürfen. Du bist so ein wunderbarer und herrlicher Gott. Amen.
Amen.